Wie stehen Osten und Westen in Deutschland zueinander? Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Wie aufgeladen das ist, wie viel da zu sagen ist, das merkt man auch an der Menge der Bücher, die zu dem Thema erscheinen. Das ist zum Beispiel ein gerade aktualisiertes Buch von Jana Hensel und Wolfgang Engler. Darüber haben wir in der vergangenen Woche hier bei Radio 3 gesprochen. Es gibt ein neues Buch des Historikers Ilko Sascha Kowalczuk zu dem Thema. Im vergangenen Jahr wurde viel gesprochen über die Ostdeutschland-Bücher von Dirk Oschmann und Katja Heuer. Und auch im neuen Buch von Ines Geipel geht es um dieses Thema. Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück, so heißt dieses Buch. Und die Autorin Ines Geipel ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Am Anfang war das Glück, mit dem Satz beginnt Ihr Buch. Damit meinen Sie auch Ihr eigenes Glück im November 1989. Wie hat Ihr Glück denn damals ausgesehen?
Naja, es war dieser Moment nach der Flucht im August über Ungarn. Ich in Darmstadt, rosafarbenes Dirndl, Abenddienst, mein Chef Haki, ein Türke, der mich lotste und sagte, hier guck mal im Umkleideraum und gab einen kleinen Fernseher und dort in diesem kleinen Fernseher fiel die Mauer. Mhm. Und ja, also diese Anfänge, dieses vage Gefühl auch, wo trete ich jetzt eigentlich hin, ja, was ist dieser Westen und was wird dieser Osten sein, also diesen Moment wollte ich nochmal einfangen und ich meine ja auch, und das lag mir daran zu sagen, oh, es war so viel Anfang, es war so viel Unwahrscheinlichkeit, im Grunde das Wunder der Geschichte, lasst uns doch nicht immer nur uns die Köpfe einschlagen, sondern auch ein bisschen uns klar machen, dass dieser Moment ja nicht vorbeigeht, also dass wir dieses Glück ja immer noch haben.
Und ist denn Ihr Glück geblieben oder hat sich das auch irgendwann in den Zorn verwandelt, der ja auch im Buchtitel steht?
Nein, natürlich hat sich das Glück verändert. Das ist klar, es sind 35 Jahre. Es ist ja auch wirklich das Arbeitsleben. Ja? Und dieser Weg von Darmstadt nach Berlin, die Bücher, die Debatten. Aber ja, Sie haben die Namen ja auch schon genannt. Letztes Jahr dieser heiße Streit und diese vielen Erzählungen abgehängt, kolonisiert, übernommen. Und ich dachte, oh Moment mal, irgendwie will ich schon auch noch mal einen Satz sagen, dass mir das etwas seltsam vorkommt, was wir uns erzählen. Und deswegen habe ich mir auch dieses Konstrukt, die Fabelei, ja, die im Grunde ja schon, das sage ich und zeige ich auch auf, schon im Moment der Revolution begonnen hat, mit Heiner Müller und den geknechteten Ostdeutschen, habe ich mir das mal angeschaut, wie sich diese Erzählung, diese Spaltungssaga aufgebaut hat, wer da in diesen vielstimmigen Chor eingestiegen ist und dass wir ja doch letztes Jahr einen ziemlichen Peak damit erlebt haben und ich dachte, nö, mache ich nicht mit.
Ja, Ihre Erzählung, die auch so eine Art Gegenerzählung ist, zum Beispiel gegen das Buch von Dirk Oschmann, die ziehen Sie ja auf oder entwickeln Sie ja anhand Ihrer eigenen Geschichte auch. Sie erzählen zum Beispiel, wie Sie gleich im April 1990 Ihre erste Reise nach New York gemacht haben. Was erzählt denn Ihre Geschichte von der deutsch-deutschen Geschichte der letzten 35 Jahre jetzt zum Beispiel? Da können Sie natürlich nur einen Moment rausgreifen.
Naja, es geht mir nicht so sehr um meine Geschichte, sondern das ist ein bisschen Stellvertreter ja für viele, die eben in den Westen gegangen sind und die natürlich von daher auch ein bisschen anderen Blick, glaube ich. Also diese DDR ist ja nicht auf uns draufgefallen, sondern in dem Moment, wo die DDR implodiert ist, waren wir draußen. Und von daher habe ich schon gedacht, hier gibt es viele auch politische Interessen. Ich habe überhaupt gar kein Interesse an irgendeiner Art von Verschwörungserzählung oder so, sondern für mich ist der Punkt, es gab ja ein gesellschaftliches Loch nach 56 Jahren. Ich erzähle ja den Osten immer im Sinne einer Doppeldiktatur. Nach 56 Jahren viel restriktiven Kontinuum und uns war allen, glaube ich, nicht klar mit 89, was das für eine Dimension hat und wie lange uns das begleiten wird. Und ich finde ja auch, dass es legitim ist zu sagen, wir wussten es zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, also wir haben heute mehr als 3 Millionen Unrechtsopfer der DDR, wenigstens. Die Zahlen sind ja immer noch nicht ganz vollständig, weil wir sind ja noch Work in Progress, was diese Sachen angeht. Und die sind ja doch sehr abwesend auch in so einem gesellschaftlichen Gespräch. Das sind alles so Momente, die ich noch mal mit reinholen wollte und vor allen Dingen aber eben auch an Menschen erinnern. Es ist auch ein Buch über Menschen, denen ich begegnet bin in den 35 Jahren, die mich selber auch sehr geprägt haben. Karl Laszlo wird genannt, ein jüdischer Ungar. Werner Schulz wird genannt, Erich Löst wird genannt. Also mir lag es daran, auch an die nochmal, auf die nochmal hinzuweisen, die ja in diesem Aufarbeitungskuchen viel Energie reingesteckt haben. Joachim Walter spielt eine Rolle und so weiter.
1917 haben wir es. Ines Geipel ist zu Gast hier bei Radio 3. Sie ist Professorin für Verskunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, Autorin einer ganzen Reihe von Büchern, die sich mit der DDR-Geschichte auseinandersetzen. Und ihr neues Buch heißt Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, aber können Sie uns noch mal genauer sagen, was Sie damit meinen mit diesem Titel Fabelland? Was ist das?
Ich glaube, jedes Land, ja, hat Fabeln. Die Schweiz erzählt sich was von Wiesen und Kühen. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann ist das 98% industrielle Landwirtschaft. Ja, so. Also die Mythen sind da. Nur mir ging es um diesen Punkt. Es gibt so ein paar Erzählungen, die helfen uns in der politischen Debatte nicht. Ja, also die ziehen höchstens eben dieses Zornvolumen hoch und welche Fabeln oder Erzählungen oder Mythen oder Legenden sind ganz sinnvoll, die brauchen wir auch, ja, um ein bestimmtes Erzählkontinuum beizubehalten, und welche sind doch so giftig, dass sie uns tatsächlich daran hindern, zusammenzukommen.
Und das und ist welche, ja, welche meinen Sie damit? Welche
naja,
sind so giftig?
Ich habe es vorhin schon versucht anzudeuten. Es gibt so eine Kernfabel, ja, also der Osten der, als reines Opferprojekt. Ja, es wird ja, je weiter die DDR zurückliegt, umso mehr, also umso schöner wird das Märchen. Und diese, es gibt so einen Code im Grunde in diesem Buch, dass man sagen kann, je mehr Erzählung, so weniger Realität. Ja, also wenn man wirklich die Fakten anschaut, und ich habe nochmal versucht, sehr viel zusammenzutragen, die aktuellen Studien zusammenzutragen zu bestimmten Themen. Da gibt es ja so nervöse Sachen, offene Vermögensfragen zum Beispiel. Oder Hungern in Bischofferode, also dieser Hungerstreik, der Kali-Kumpel Anfang der 90er Jahre.
Als der Werk dicht gemacht werden sollte und
genau,
dann auch tatsächlich dicht gemacht wurde.
Genau, und es geht ja nicht darum zu sagen, also dieser Streik war völlig legitim, die Not der Kali-Kumpel war völlig legitim, also dass die dort in der Weise unterwegs waren. Aber wie hat sich praktisch auch im öffentlichen Raum so eine Legende dann als David-Goliath-Geschichte aufgebaut? Das war zu dem Zeitpunkt ein ganz starkes Interesse der Linken, der PDS, später der Linken, diese Fabel für sich auch ein bisschen einzusetzen. Wenn man genauer hinschaut, sind es Linksextreme aus West-Berlin gewesen, ja, die diesen Hungerstreik nach Bischofferode getragen haben und so weiter. Also dieses Buch setzt sich...
Wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben, aber Sie sagen ja selbst, die Not der Kumpel war doch real, die Angst hatten um ihren Arbeitsplatz, den sie ja am Ende auch verloren haben. Diese Erfahrung dieser Ostdeutschen, die wird ja nicht dadurch entwertet, dass Linke versucht haben, das für ihre Zwecke einzuspannen.
Nein,
oder?
Aber wie praktisch sich, also das sind ja so Teile dieser Großlegende, der Osten ist per se das Opfer, der Westen ist per se die Schuldnummer, die sind die Bösen, sind die, ich weiß nicht was alles. Und diese Spaltungssaga, das ist im Grunde der Kern des Buches, diese habe ich mir versucht anzuschauen und zu sagen, wie setzt sie sich zusammen. Das ist doch immer so, ja, das ist meinetwegen beim Mauerfall so gewesen. Ich kann mich erinnern an diesen Moment, ich krieche da durch die Grenze Ungarn und die Schopronner Leute sagen mir, naja, hier rechts und links in den Wäldern ist überall Geheimdienst. Also wir brauchen euch, ihr müsst schon laufen, ja, sonst würde die Geschichte nicht entstehen. Und genau das ist der Punkt. Also was sind sozusagen die politischen Interessen, die dann eine Erzählung kreieren und die innere Energie oder die originäre Energie der Kalikump, die bleibt unbenommen, aber die Erzählung darum. Mhm. Also und dann eben auch, wann wird die Erzählung auch falsch, richtig gehen falsch?
Um in die Gegenwart zu schauen, Sie beziehen sich an einer Stelle auch auf den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, eben gerade im Wahlkampf jetzt vor den Landtagswahlen in Brandenburg, der im vergangenen Jahr ein Interview gegeben hat unter dem Titel "Es ist Zeit für ein neues ostdeutsches Selbstbewusstsein". Darauf beziehen Sie sich aber abwehrend. Ja, Sie meinen, genau das braucht es nicht, ein ostdeutsches Selbstbewusstsein?
Naja, es ist schon völlig okay mit dem ostdeutschen Selbstbewusstsein, nur wenn es immerzu als eine Abwehrstrategie eingesetzt wird. Das ist für mich der Punkt. Und nicht die Frage auch irgendwann mal aufkommt nach 35 Jahren, ja Mensch, was kann ich eigentlich für dich tun? So, also wenn wir immer nur in diesem Zorngefälle uns verhalten, glaube ich, kommen wir, also wir haben in 10 Tagen oder 12 Tagen Wahlen in Thüringen und Sachsen, ja, und es gibt sozusagen auch bei dieser Geschichte, wenn man sich mal anschaut, wie AfD und BSW unterwegs sind, politisch, ja, wie sie sozusagen die Bevölkerung instrumentalisieren für sich, für ihren Machtopportunismus, dann finde ich das schon. Und das ist für mich eigentlich das Thema, dass sich die Ostdeutschen aufgrund ihrer originären Geschichte auch immer wieder in dieser Weise in die Pflicht leben lassen und nicht sagen, ja, Moment mal, es gab dieses 89 und extrem wählen, das kommt bei mir nicht in die Tüte. So. Also so sind ja manchmal eigentlich ganz einfache Dinge, die in diesen Disputen immer so hyperkompliziert daherkommen.
Ich habe das, weil Sie das gerade sagen, sozusagen positiv auch zu schauen auf ein ostdeutsches Selbstbewusstsein. Ich habe diese Debatten aber auch immer so verstanden, wenn zum Beispiel darauf hingewiesen wurde, wie wenig Ostdeutsche in Führungsverantwortung sind in Gesamtdeutschland, aber auch in Ostdeutschland selbst, dass es darum geht, dass Ostdeutsche sagen, wir wollen auch Verantwortung übernehmen und wir wollen hier nicht an den Rand gedrängt werden.
Ist doch völlig okay. Das hat doch mit diesen Vorgängen, also historischen und politischen Vorgängen zu tun. Aber wenn es dann ein Geschwür am Körper des Westens wird und also diese Sachen, das hat ja auch was mit Sprache zu tun, dann finde ich schon, dann überziehen wir auch. Und da finde ich, sind die ostdeutschen Intellektuellen auch ein bisschen in der Pflicht.
Sagt Ines Geipel, ihr neues Buch heißt Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Im S. Fischer Verlag ist das erschienen mit 320 Seiten. 26 € ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke.